Und zwar habe ich mir überlegt über einen Psalm, was?
Ach so.
Über einen Psalm zu predigen, der mich schon immer, wenn ich den gelesen habe, hat er mich fasziniert. Und ich muss ehrlich gestehen, in dieser Corona-Zeit fasziniert mich der Psalm noch viel, viel mehr. Und zwar möchte ich den einfach überschreiben mit einem, also eigentlich nur mit zwei Worten: Gottes Wunderwerk. Und ich möchte es aber noch ein ganz kleines Stück weiter treiben, und zwar: Du bist Gottes Wunderwerk. Der Psalm wurde von David geschrieben. David ist, sage ich jetzt mal, den meisten von uns in irgendeiner Form bekannt. Der bekannteste Psalm, den David geschrieben hat, war der Psalm 23. Also den kennen, glaube ich, die allermeisten, auch die, die mit Glauben und so weiter nicht so viel zu tun haben. Aber eins, was David kennzeichnet, und das habe ich auch in der Predigt schon vor einigen Wochen mal deutlich gemacht, im Psalm 32, dass David ein Mann ist, sagt Gott selbst, David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und warum? Weil er ein Mensch war, der auch Fehler eingestand und auch bereit war, vor Gott Buße zu tun für die Fehler, die er begangen hat. Er war sich nicht zu wichtig, zu stolz, zu erhaben, zu großartig, dass er gesagt hat, nee, ich brauche das nicht, sondern er selbst, er hat sich immer wieder auch unter die, wie man so sagen will, mächtige Hand Gottes gedemütigt. Und genau von diesem Mann, der wirklich einfach eine sehr enge und gute Beziehung zu Gott hatte, der auch seine Fehler hatte, ganz viele sogar, aber er hatte das Herz am richtigen Fleck. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an und lesen diesen Psalm. Und dann werde ich noch einige Gedanken einfach dazu weitergeben. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Gedanken und Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in der Hölle? Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe im äußersten Meer, so würde mich dort deine Hand das selbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, sie möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unter der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollen, als dass selbst keiner da war. Aber wie köstlich sind von mir, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein, denn der Sand oder des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Ach Gott, dass du tötest die Gottlosen und die Blutgierigen vor mir weichen müssen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Ich hasse, ja, Herr, die dich hassen und es verdrießt mich an ihnen, dass sie sich wider dich setzen. Ich hasse sie im rechten Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Und dann erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Gottes Wunderwerk. Ist es nicht großartig? Wir Menschen sind Gottes Wunderwerk. Warum habe ich wohl das hier hinten dran gemacht? Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. In jeder menschlichen Zelle ist der komplette Baustein von uns als Menschen drin. In der Zelle vom Stefan sind alle Bausteine vorhanden, die ihn als Person ausmachen. Bei Thoralf, genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Eine einzige Zelle, die so winzig klein ist, dass man es, glaube ich, gar nicht mal mit bloßem Auge erkennen kann, ist der gesamte Baustein drin. Bauplan. Man nennt es heute Genetik, ja. So, und irgendjemand, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wer das war, der hat gesagt, wenn man diese ganze Information, die unseren Körper, unseren Bauplan ausmacht, wenn man die in Bücher fassen würde, da würde eine Bibliothek nicht ausreichen. Das wären hunderte von Meter, was in Büchern geschrieben werden würde, nur, und das ist alles in einer winzig, winzig kleinen Zelle vorhanden. Ein Wunderwerk Gottes. Und dann geht es einfach weiter, Gottes Allgegenwart. Wort wieder, ne? Und es gibt ja Gottes, also es gibt ja Eigenschaften Gottes. Da gibt es eben die Allgegenwart, Allwissenheit und so weiter. Und da könnte man jetzt eine ganze Latte ausführen. Aber genau dieser Psalm beschreibt einen Punkt, nämlich auch diese Allgegenwart. Und das wird im ersten, zweiten Vers schon sehr deutlich ausgedrückt. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Also das heißt, er kennt uns durch und durch, egal was uns, also was uns ausmacht. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Und dann heißt es, ich sitze oder stehe auf. So weißt du es. Das heißt, wird auch bezogen auf, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und dann, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Du sitzt daheim auf dem Sofa, Gott weiß das. Du sitzt jetzt heute Morgen hier im Gottesdienst, Gott weiß das. Du sitzt im Auto, Gott weiß das. Egal, wo du dich hinsetzt, Gott weiß das. Dann, du stehst auf, ob du jetzt hier aufstehst, rumläufst, ob du rausgehst, ob du zum Auto gehst, ob du zum nächsten Bäcker gehst, ob du nach Hause gehst, egal. Gott weiß das. Du legst dich hin, weil du müde bist. Du legst dich hin, weil du einfach nur ausruhen willst. Oder du legst dich hin, um einfach in den Himmel zu gucken und zu träumen. Gott weiß das. Oder du wandelst. Wandeln kann ja verschiedene Bedeutungen haben. Das heißt, ich mache einen Spaziergang, schaue mir die Gegend an. Ich laufe von meiner Wohnung zu einem Freund. Wandel kann auch mit dem Fahrrad sein, weil ich mich ja da auch bewege. Ja, es ist so vielschichtig. Egal, was ich tue. Sitzen, aufstehen, liegen, wandeln. Gott weiß das. Ihm ist es nicht verborgen, was ich tue. So, Und jetzt, und das ist für mich einfach nur noch faszinierend, das Ganze bei circa 8 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben. Man kann sich das vielleicht gerade noch vorstellen, ja, dass er weiß, was ich jetzt tue. So, er weiß aber, was der Markus tut, er weiß, was der Andreas tut, was der Uwe tut. Ja, Uwe, genau. Was du tust, was der Stefan tut, er weiß alles. Und das auf die gesamte Menschheit bezogen. Er hat den Überblick. Und das heißt, man kann, Gott ist, denkt ja nicht dreidimensional wie wir. Es gibt sogar Vermutungen von Wissenschaftlern, also klugen Menschen, die weitaus klüger sind wie ich, die sagen, dass Gott sogar siebendimensional denkt ja, denkt. Für uns unvorstellbar. Aber das zeigt, warum Gott im Grunde genommen jeden einzelnen Menschen auf dieser gesamten Erde im Blick haben kann. Ist das nicht großartig und faszinierend? Und dann heißt es weiter, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Ich stell dir vor, ich stehe jetzt hier und bevor ich euch irgendwas weitergebe, weiß Gott schon, was ich sag. Bevor der Axel mir irgendwas sagt, weiß Gott, dass er mir das sagt. Ja? Und so könnte man das auf alle, die jetzt hier im Raum beziehen oder auch anderswo. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was es bedeutet. Und das ist jetzt auch nicht nur auf diese kleine Gruppe bezogen, sondern auf alle Menschen. Es ist unvorstellbar. Und dann, ja, er erkennt meine Motivation, er erkennt meine Gedanken. Und jedes Wort, bevor es ausgesprochen ist, es ist für mich unbegreiflich. Unbegreiflich. Aber Gott ist so, ja. Er ist nicht nur allgegenwärtig, sondern, was man hier auch sagen kann, er ist auch allwissend. Er weiß alles. Und er kennt einfach auch meine Motivation, meine Herzensbeweggründe, die mich umtreiben. Er weiß genau, aus was so einer Motivation ich was tue. Ob ich jetzt dem Markus eine Unterstützung gebe, weil ich ihn einfach nur gern habe, oder ob ich jetzt ihn unterstütze und sage, ja, ich helfe ihm jetzt, aber indirekt, ja, ich erwarte eigentlich schon, dass da irgendeine Gegenleistung kommt. Ja, siehst du, es sind zweierlei Motivationen, ja, die ich da habe. Mache ich einfach irgendwas, ohne zu erwarten, dass von dem anderen irgendwas zurückkommt? So ist zum Beispiel auch diese, wenn man so sagen, Freundschaft zum André entstanden. Ich habe ihm einfach auch, mein dadurch, dass ich ja irgendwann in grauer Vorzeit mal Koch gelernt habe, denke ich, kann ich jetzt auch kochen, ja? Und dann habe ich halt bei mir daheim irgendwas gemacht und habe gesagt, ach, André, probier mal. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er mir dann irgendwas gibt und so weiter, sondern ich habe es ihm einfach gegeben. Ja? Oder mal irgendeine Torte, irgendeinen Kuchen vorbeigebracht. Ich habe gesagt, doch, probier. Ja, und er hat sich dann wieder wegen unter Druck gesetzt gefühlt, mir dann auch wieder was zu geben, hatte ich aber gar nicht erwartet. Ja? Natürlich ist es schön, wenn vom anderen ja, eine Anerkennung diesbezüglich kommt, klar, es ist ermutigend, ja, aber nicht unbedingt so, dass man das jetzt generell erwartet, ja. So, und da kann man auch, also ich würde jetzt auch nie aufwiegen, ja, ich habe ihm jetzt das gegeben, jetzt erwarte ich jetzt ungefähr im Gleichen, wäre das Gleiche zurück. Kann man nicht, ist schwierig, ja, wird einfach schwierig, ja, aber was ich da einfach deutlich machen will, ist, es kommt auf meine Herzensmotivation an. Die kann weder ein Markus noch die Birgit erkennen. Sie sieht nur die Geste. Aber was in meinem Herzen los ist, sieht kein Mensch. Das weiß nur ich und Gott. Oder wenn ich jetzt irgendwelche Worte weitergebe, dann weiß Gott ganz genau, meine ich das ehrlich oder meine ich es nicht ehrlich. Ich kann Menschen vorgaukeln, ja, was für ein toller Mensch das er ist und wie großartig ich ihn finde. Und dann gehe ich in die nächste Ecke und sage, oh, ist das ein übler Typ. Ja, es gibt ja viele Menschen, die sich so verhalten. aber ist mein Verhalten echt? Und genau das, Gott kennt meine Herzensbeweggründe. Und er weiß, jedes Wort, was ich sage, bevor ich es überhaupt sage. Und zum anderen, er weiß auch, was sich dahinter verbirgt. Meine ich es ehrlich? Bin ich echt? Ich finde es einfach großartig, so dieses Bild. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und dann, und das finde ich einfach so großartig, und ich denke, dass dieser Vers 6 dann auch, sage jetzt mal, nicht nur auf das bezogen ist, sondern einfach auf das, was vorher schon stand. Da heißt es, solche Erkenntnis ist mir zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Das hinübersteigt meinen Horizont. Und ich habe mir da, das ist mir jetzt heute früh, wo ich dann noch so das ganze wegen durchgegangen bin, dachte ich mir, Mensch, irgendwie müsste man das doch in einem Bild darstellen können. Und da habe ich dieses Bild gefunden. Er umschließt mich. Er schützt mich. Ja? Er ist für mich da. Das ist zwar irgendwie so ein imitiert, ja? Aber trotz allem, es macht genau das deutlich. Er ist um mich herum. Ja? Wie es jetzt eben auch hier heißt, er bietet mir Schutz von allen Seiten. Und dann beschreibt er das noch. Von oben, von links, von unten, von rechts, von hinten und von vorn. Und dann erneut, und das bei 8 Milliarden Menschen. Ist das nicht gewaltig? Gott, er schützt nicht nur mich und dich, sondern er schützt uns alle. Er ist eigentlich, und wenn jetzt Gott seine Hand von dieser Erde abziehen würde, dann würde diese Erde im Chaos versinken. Und dann, wie eben David das schon so ausdrückt, das übersteigt unser Denkvermögen. Das übersteigt alles, was, sage ich jetzt mal, unser Denkvermögen vermag. Allgegenwart. Er umschließt uns. Er will uns schützen. Gottes Wunderwerk, Gottes Allgegenwart. Und zwar gibt es da in den Psalmen, ist euch wahrscheinlich sogar bekannt, denn er hat seinen Engeln befohlen, Psalm 91, über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Wie oft haben wir das erlebt in unserem Leben, dass wir ja einfach hinterher gesagt haben, Mai, da muss ein Schutzengel da gewesen sein. Ich kann euch, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, ich weiß es nicht, aber also das war für mich wirklich so, als wenn wirklich ein Engel da einfach wirklich als Wächter da gewesen ist. Ich bin, als ich noch ganz normal, sage ich jetzt mal, gearbeitet habe, zeitlang als LKW-Fahrer unterwegs gewesen. Und habe dann, ja, und da gab es eine Situation, ich war da, ich glaube, 23 oder ja, Stunden unterwegs und könnt euch vorstellen, dass du irgendwann einfach müde wirst. Ich habe zwischendrin auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde geschlafen und dann war es so, das war so im Grunde so die letzten 20 Kilometer, bevor ich dann daheim war, habe ich gemerkt, ich werde wieder müde. Normal müsste ich jetzt eigentlich rausfahren und ich sage, ja Mensch, vor einer halben, dreiviertel Stunde habe ich mich doch erst eine Viertelstunde, 20 Minuten gelegt und gedacht, jetzt ich schaffe das jetzt noch bis heim. Okay, und dann habe ich gedacht, nee, ich fahre jetzt nicht raus. Und dann kann ich mich nur noch erinnern, ich fuhr, das war so 5-6 Kilometer vor der Firma, da geht so einen ziemlich steilen Berg runter und so auf halber Höhe ungefähr macht es dann eine Rechtskurve. Und ich fuhr dort runter und als ich unten um die Rechtskurve rum war und dann musste ich links abbiegen durch die Ortschaft durch zur nächsten, schaue ich mich um und denke, wo bin ich jetzt? Ich weiß nicht, wie ich von da oben bis da runtergekommen bin. Und vor allem, das war dann noch eine Bahnunterführung, also da hätte alles Mögliche passieren können. Und ich kann eigentlich im Nachhinein nur sagen, da hat einfach Gott seine Hand im Spiel gehabt und hat seine Engel einfach drüber wachen lassen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und so kann man einfach auch sehen, wie Gott ja auch über unsere ja Unzulänglichkeiten, über unsere Fehler ja hinwegschaut und einem trotzdem bewahrt. Und da habe ich das wirklich hautnah erlebt, wie es sein kann, wenn Gottes Engel da sind und uns ein bewahren vor Schlimmerem. Dann, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in der Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken, so muss die Nacht auch muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht, genau. Wohin kannst du von Gott fliehen? Nirgends. Man kann, egal wo ich hingehe oder wo ich hin will, selbst wenn ich von Gott abhauen will und sagen will, okay, ich so schnell wie möglich von diesem Gott weg, ich kann nirgends wohin fliehen. Und dann heißt es, ja, geh zum Himmel. Ja, keine Chance. Würde ich in die Hölle gehen? Keine Chance. Oder bis an das Ende des Horizontes meinte eigentlich dieser Vers, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Also es heißt, eigentlich so weit, wie es irgendwie geht, weg. Zum Nordpol, Südpol, keine Ahnung wohin. Einfach möglichst weit weg. Ja? Und es würde nichts nützen. Und selbst wenn ich in die Finsternis fliehe, ich ziehe mich schwarz an, stockdunkel draußen. Ja? Wenn Gott erscheint, dann ist die Finsternis weg. Das heißt, weil Gott ja Licht ist. Das heißt, ich kann vor Gott definitiv nicht fliehen. Nein, nirgendwo kann ich hin. Gott, wenn man so sagen, er erwischt mich immer. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Gott ist allgegenwärtig. Und dann könnte man das als Fazit nennen, Gott findet mich überall, egal wo. Ob das jetzt, wie gesagt, im Himmel, in der Hölle, ob das jetzt am äußersten Ende von meinem Horizont ist oder ob es in der Dunkelheit ist. Er findet mich überall. Weil dort, wo er hinkommt, ist Licht, weil er Licht ist. Und dann verschwindet die Dunkelheit. Und dann bin ich auch wieder sichtbar. Ja. Und dann kommt eigentlich der Vers, den ich der gefällt mir an diesem Psalm am allermeisten. Denn du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht ward. Da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. So, und wenn das jetzt da wäre, wäre es okay. Aber interessant ist, als dass selbst keiner da war. Das heißt, mein Lebensbeginn und mein Lebensende stand fest, bevor ich auf diese Erde kam. Und das zeigt mir auch, dass Gott einfach allwissend ist. Und das macht mir einfach auch noch viel mehr seine Größe, seine Allmacht, seine, wie groß er eigentlich wirklich ist. immer mehr bewusst. Gott ist einfach ein großartiger Gott. Und er hat mich als Mensch als ein wirklich großartiges Wunderwerk geschaffen. Gottes Wunderwerk. Gott ist Schöpfergott. Ist es nicht gewaltig? Und jetzt, warum habe ich jetzt da eine Frau rausgesucht, die schwanger ist? Es hat einen Grund. Ja, einmal wächst da was in dem, also das beschreibt er ja auch hier, ja, dass er mich gemacht hat im Verborgenen, als noch, ja, also wo, es ist ja dunkel, es ist verborgen, es ist geschützt, ja, und er hat mich geschaffen. Und genau das wird ja auch deutlich. Was passiert, wenn eine befruchtete Eizelle sich einnistet? Das heißt, ich werde verbunden, also halt der Fötus wird verbunden mit der Gebärmutter, ja? Und der wird versorgt komplett über diese Nabelschnur, die da ist. Ja? Und im Grunde genommen, kein Mensch, egal wer das ist, weiß, was am Ende, wenn die Schwangerschaft zu Ende ist, was dann am Ende rauskommt. Zu Beginn der Schwangerschaft weiß es keiner. Was man mittlerweile feststellen kann, ja, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist, ja, durch Ultraschall und so weiter ist es möglich. Man kann, also es gibt natürlich auch ganz, ganz schlaue Ärzte, die dann auch irgendwie so meine, man könnte Fruchtwasser entnehmen, um festzustellen, ob das Kind normal ist oder nicht normal ist. Ja, dann hat man auch schon Kinder quasi auf Deutsch gesagt abgetrieben, weil man dachte, das wird ein behindertes Kind. So. Und am Ende stellt sich raus, es wäre gar nicht behindert gewesen. Oder es ist auch schon andersrum gewesen, dass Eltern gesagt haben, nee, egal, und wenn es behindert ist, behindert. Es ist ein Geschöpf Gottes, ja, und dann war es ein gesundes Kind. Es ist alles möglich schon passiert. Ja, und da, überall dort, wo der Mensch in einen natürlichen Vorgang eingreift, haut es alles nicht mehr hin und kann einfach viel, viel schief gehen. So, auch diese Fruchtwasserentnahme ist ja auch nicht ganz ungefährlich. So, aber was einfach deutlich wird, und genau das hat der David hier erkannt, das, was da in diesem Mutterleib entsteht, es ist ein Wunderwerk. Es ist was ganz Faszinierendes, was ganz Großartiges, ja. Und wie es eben heißt, denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Weben, woben heißt, kommt eigentlich aus dem Teppichweben. Er produziert mich in diesem Mutterleib. Und natürlich kann eine Mutter, sage ich jetzt einmal, es ein Stück weit, ein klein wenig beeinflussen, was am Ende rauskommt. Wenn ich natürlich lauter schlechte Sachen mache, ich sauf, ich rauche, keine Ahnung, nehme Drogen, kann, sonst irgendwas, dass das nicht gut für den Fötus, der in dem Mutterleib aufwächst, gut ist, das weiß ja jeder. Da brauche ich nicht einmal ein Wissenschaftler sein. Also das sagt mir meine Intuition, mein menschlicher Verstand oder meine Logik. Wenn jetzt ich als Mutter hergehe und esse einfach, ernähre mich einigermaßen gesund, und schau Acht auf meine Gesundheit, guck, dass ich einfach auch gute Dinge zu mir nehme, ja, dann habe ich einfach die Voraussetzungen geschaffen, dass am Ende auch ein ganz, dass das Kind einfach sich normal entwickeln kann, ja. Insofern haben wir was im, aber das, was am Ende im Mutterleib entsteht, ist ein Wunderwerk, was Gott tut. Gott ist nicht verborgen, was da passiert. Und dann, eben das habe ich jetzt gerade schon gesagt gehabt, Gottes Wunderwerk, als ich gewoben bzw. produziert wurde. Wusste dieser allwissende Gott das, was da passiert. Und dann, und das finde ich richtig genial, Gottes Wunderwerk, Gott ist Schöpfer. Bevor der erste Tag da war, kannte Gott alle kommenden Tage. Wow. Ist es nicht genial? Ist es nicht großartig? Der allweise Gott weiß, wann unser erster Tag und unser letzter Tag ist. Er wusste ganz genau, dass meine Frau vor 5 Jahren am 11. Juli 2016, dass dort sie ihm begegnen wird. Das wusste er, schon bevor sie vor über 50 Jahren auf die Welt kam. Jetzt wären es eigentlich 60, dieses Jahr 60 Jahre geworden. Ja? Er wusste das und er weiß es bei uns genauso. Nicht Corona wird uns wegraffen, weil halt Corona da ist, sondern weil Gott den Zeitpunkt festsetzt. Ja? Wenn das jetzt natürlich durch diese Krankheit passiert, dann ist es ja so. Wenn das durch Krebs passiert, ist es so. Und wenn wir da rausgehen und plötzlich bleibt das Herz stehen und wir fallen um, dann ist es so. Aber Gott weiß wann. Gott ist Wunderwerk, Gott ist Schöpfergott. Blutzucker-Testgerät ist das. Habt ihr euch einmal überlegt, was da in unserem Körper vor sich geht? Ihr habt 2 Kinder oder Pflegekinder, die Diabetes haben. Die Nadine, die hat es damals mit 7 Jahren bekommen, Typ 1. Und da musste ich mich jetzt erst einmal mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen. Und dann irgendwann mussten wir dann auch zu einer Schulung dort nach Nürnberg. Und da hat dieser Professor das erklärt, wie das zusammenhängt. Und dann dachte ich mir, wow, was hat der Gott geschaffen? Wenn du kein Diabetes hast, dann funktioniert das alles tadellos. Das heißt, du isst, der Körper signalisiert, okay, da kommen jetzt Kohlenhydrate und dann sagt dann die Bauchspeicheldrüse, ich brauche Insulin. Die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus und das Insulin ist dafür da, dass die Nährstoffe in den Zellen ankommen. So, jetzt kann es aber passieren, dass aus irgendeinem Grund der Körper sich verrechnet, jetzt hat die Bauchspeicheldrüse zu viel Insulin ausgeschüttet. Was passiert? In der Leber ist immer ein Zuckerspeicher da. Das heißt, dann schüttet die Leber Zucker aus und gleicht es wieder aus. Sodass immer eine Balance stattfindet. Und das merken wir alles gar nicht. Wir essen, wir trinken, wir essen zu viel, wir essen zu wenig, keine Ahnung was. Aber der Körper balanciert es alles aus. Kein Mensch merkt es. Nur wenn da eine Störung in unserem Körper stattfindet, es ist normalerweise auch eine Autoimmunkrankheit, sagt man. Das heißt, das körpereigene Immunsystem zerstört die Inselzellen, die das Insulin herstellen. So, und dann sterben die quasi ab, bis dann nichts mehr da ist. Und dann musst du eben nur durch das Insulin, egal was du isst, was du trinkst, was du an Kohlenhydrate zu dir nimmst, du musst immer Insulin spritzen, sonst hast du ein Problem. Ist das nicht genial, was der Gott geschaffen hat? Und es funktioniert alles tadellos. Und Gott hat es alles so aufeinander abgestimmt. Ich bin so fasziniert von dem, wie Gott diese, und das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Unser Körper besteht ja aus so vielen unterschiedlichen Funktionen, die wir jetzt eigentlich mit unserem begrenzten Verstand gar nicht so richtig nachvollziehen können, erfassen können, die wir gar nicht, wie soll man sagen, ja, so richtig verinnerlichen können, weil es so viel ist. Und selbst ein Arzt, der sich absolut toll und alles auskennt, aber es gibt dann immer noch Bereiche, wo er sagt, okay, keine Ahnung. So, und jetzt kommen Menschen auf die Idee und meinen, sie müssen da an der Genetik beispielsweise rumspielen. mRNA-Impfstoff, der greift in die Genetik ein. Die Frage, die man sich da stellen muss, ja, hat Gott jetzt einen Fehler gemacht? Ja, hat Gott irgendwas falsch gemacht, dass ich jetzt da irgendwas noch dazu basteln muss? So, und was natürlich, wenn Menschen, sag ich jetzt mal, Gottes Job machen, was dann passiert, wissen wir ganz genau, dass dann einfach tausende von Nebenwirkungen entstehen. Manche sind kalkuliert, glaube ich, aber einige, die sind gar nicht kalkuliert. Da wissen sie gar nicht, was da noch passieren könnte. Ja? Muss ich als Mensch Gott oder Gottes Schöpfung korrigieren? Und da finde ich das einfach richtig genial, was da im 1. Mose steht. Und zwar fand ich das sehr, sehr interessant. Vers 4 war gut. Dann am zweiten Tag kommt gar kein Votum. Das fand ich interessant, das ist mir noch nie aufgefallen. Am zweiten Schöpfungstag, da steht weder gut noch schlecht. Es wird einfach geschaffen, kannst nachlesen. Ich hab das fünfmal gelesen, ob ich irgendwas überlesen habe. Weißt du, steht gar nichts. Am dritten Tag war gut. Am vierten Tag war gut. Am vierten Tag, fünften Tag und am fünften Tag war gut. War alles gut. Und was passiert am sechsten Tag? Also am sechsten Tag war einmal gut und dann ist noch was ganz Interessantes passiert, dass der Mensch entstanden. Und da heißt es plötzlich, war sehr gut. Alles andere war gut. Aber als er den Menschen geschaffen hat, war es sehr gut. Und wenn wir uns so die Anatomie von uns Menschen so anschauen, dann kann man wirklich nur faszinierend davor stehen und sagen, wow, Gott, was hast du da geschaffen? Wie großartig ist das, was du da gemacht hast? Gott bezeichnet die Krönung der Schöpfung, und so bezeichnet er uns als Menschen, als sehr gut. Und nun passiert's, dass die Krönung der Schöpfung meint, sie müssen jetzt Gott spielen. Sie müssen an diese ganzen Dinge rumdoktern. Und müssen sagen, ja, irgendwas passt doch nicht, was du da geschaffen hast. Das kann nicht sein. So, und die wollen dann immer weitergehen. Und sagen, ja, durch irgendwelche Gensachen könnte man diese mRNA, könnte man ja auch, was weiß ich, Parkinson heilen oder keine Ahnung was. Ja, die sollten erst einmal verhindern, dass diese Krankheiten erst entstehen und dann braucht man sie gar nicht, dann braucht man nicht Gott spielen, um die vielleicht wieder zu ändern oder zu heilen. Und dann heißt es, aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein, denn der Sand. Also wegen, ja, es ist altdeutsch, also das ist die alte Elberfelder, aber ich könnte es auch noch sagen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin doch bei dir. Und ich habe bei dem, ich erwache, da habe ich jetzt echt gedacht gehabt, irgendwie hört sich so ein komisch an. Und da heißt es da in der Ding, wäre ich zu Ende gekommen, also gestorben, ich wäre doch immer bei dir. Also es heißt, egal was passiert, ich bin in der Gegenwart Gottes. Das will er damit zum Ausdruck bringen. Aber was der David jetzt hier einfach auch macht, er steht hier fassungslos vor dem, was da Gott gemacht hat. Er steht fassungslos davor und sagt, wow, Gott, was hast du hier gemacht? Wie großartig ist das, was du hier geschaffen hast? Wie gewaltig, ja? Und irgendwo kommt er einfach aus dem Staunen nicht mehr raus. Und genauso können wir genauso staunen über das, was Gott da geschaffen hat, was Gott gemacht hat, wie Gott alles gemacht hat. Und dann, das kann vielleicht sogar sein, dass das uns an der einen oder anderen Stelle auch schon mal begegnet ist. Ach Gott, dass du tötest die Gottlosen und die Blutgierigen von mir weichen müssen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Ich hasse, ja Herr, die dich hassen und es ekelt mich an, dass sie gegen dich aufstehen. Ich hasse sie im rechten Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Und ich muss dir ehrlich sagen oder einfach die Frage stellen, hattest du nicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon mal solche Gedanken?
Nein, niemals.
Nö, gell? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich schon. Ich schon. Gerade jetzt mit dieser, in dieser ganzen Corona-Zeit, ich kann euch ehrlich sagen, wie oft ich hätte da mit David, also der hätte mir da echt aus dem Herzen gesprochen, ja, dass Gott einfach dem Ganzen ein Ende setzt. Dass er die für diesen ganzen Betrug, für diesen ganzen Schwindel, den ganzen, auch auf diese Skrupellosigkeit, dass er denen in Chaos macht. Ja? Und David betet es noch. Ja? Aber was mich an der anderen, auf der anderen Seite dann auch wieder tröstet, ist, dass es damit nicht endet. Und er sagt, schlag einfach rein. Kill die alle. Und ja, ich hasse die. Ja, und ich kann, also das, die, auch dieses Wort hassen könnte ich bei mir wirklich, könnte ich bei mir finden, ja. Dass ich eben gesagt habe, also ich hasse diese Merkel und alle die, die da hinten dran stehen, ja. Und noch viel mehr, die da hinten dran stehen, ne. Also Merkel ist ja nur ein Ausführender, eigentlich nur ein Bauer, sage ich jetzt mal, der von den Hintermännern benutzt wird. Aber David bleibt da nicht stehen. Und ich frage mich ja, muss ich jetzt, wenn ich solche Gedanken hatte, vielleicht auch sogar, nicht nur vielleicht, sondern auch dafür sogar gebetet habe, muss ich da jetzt Buße tun deswegen? Und da kommt mir dann auch wieder das, was David im Anschluss sagt, das ermutigt mich dann irgendwo auch, wo er sagt, ja, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und dann, und sieh, ob ich auf abgöttischem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Und da geht es auch wieder in die Motivation hinein. Mit welcher Motivation bete ich? Bete ich einfach, weil ich einfach nur ja will, weil ich blutrünstig bin, keine Ahnung. Oder ist es mir einfach ein Herzensanliegen? Oder sag einfach, Mensch, Herr Jesus, wie es jetzt auch in Offenbarung an manchen Stellen steht, ja, das, wo es heißt, ja, Herr, wie lange willst du dem ganzen Treiben noch zuschauen? Wann setzt du dem Ganzen ein Ende? Wann sorgst du dafür, dass die, die so Böses tun, von der Bildfläche verschwinden? Das wird ja dort sogar von den Menschen, es wird ja berichtet, dass sie so denken und reden und zu Gott schreien und beten. Und ich denke, wir dürfen auch zu Gott beten, was uns in unserem Herzen bewegt. Aber was wichtig ist einfach, dass man einfach wirklich auch mit einer richtigen Motivation auch dieses Gebet vor Gott bringt. Nicht aus blutrünstigen, hasserfüllten Dingen, was weiß ich, sondern wirklich einfach sagt, Herr Jesus, du siehst, was die Böses tun und gebiete ihm einfach Einhalt. Ja? Ob es Gottes Wille am Ende ist, bleibt dann ihm überlassen. Und wenn es Gottes Wille ist, dass das so passiert und wenn das ganze Treiben noch weitergeht und nicht von Amerika her irgendwas kommt und dem ganzen Treiben ein Ende setzt, ja, das wissen wir ja alles nicht. Ja? Wenn Gott steht über allem, er weiß, um was es geht. So, und er weiß auch, was er zulassen kann und was er nicht zulassen kann. Er weiß, er sieht es unser Jetzt vom Ende her und er weiß ganz genau, was alles noch kommt. Aber mit welcher Motivation bete ich? Und ich denke, da ist es einfach wichtig und das hat David richtig erkannt. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ja? Er schaut mein Herz, in mein Herz und prüft meine Motivation. Und wenn meine Motivation falsch, böse, schlecht und unlauter ist, dann erkennt Gott es. Ich kann Gott nichts vormachen. Ich kann in so einer Runde, ich kann richtig schön und geschwungen und keine Ahnung was beten. Aber Gott weiß, wie ich es hier drin meine. Er kennt meine Motivation. Und genauso in der Art und Weise sollten wir miteinander umgehen und auch vor allem mit Gott umgehen. Ich möchte ganz zum Schluss noch ein ganz kleines Beispiel erzählen. Das vor vielen Jahren war das so, da hatte ich mich mit einem Freund unterhalten und da sagte er mir, Martin, ich begreife das alles nicht. Irgendwo ist bei uns in der Gemeinde so ein richtiger Bauboom entstanden. der baut ein Haus, der baut ein Haus und jener baut ein Haus und keine Ahnung, alle bauen plötzlich Häuser. Und die Frage ist halt, ob das nicht einfach, ja, so nach dem Motto, ich möchte einfach auch ein gewisses Prestige nach außen darstellen. Ja, schau her, ich kann auch was vorweisen. Ich habe jetzt auch ein Haus gebaut und was weiß ich, ne? Und irgendwie hat mich das echt ins Nachdenken gebracht damals, dass ich dachte, ja, Herr Jesus, mit welcher Motivation haben wir das Haus damals gekauft? Also wir haben es jetzt nicht gebaut, weil wir einfach Kosten überschlagen haben, gesagt, okay, bauen wir einfach unrealistisch, zu teuer, keine Ahnung. Und dann haben wir halt ein Haus gekauft und habe ich mir echt ernsthaft die Frage gestellt, mit welcher Motivation haben wir das Haus gekauft? Haben wir das gekauft, um irgendwo einen gewissen Status zu wahren, um bei anderen Geschwistern in der Gemeinde gut dazustehen, zu sagen, schau mal her, wir haben uns auch ein Haus gekauft und ja, schau mal her, ist alles toll und so weiter, wir sind dir ebenbürtig, keine Ahnung was. Und dann habe ich einfach gesagt, Herr Jesus, wenn meine Motivation falsch ist, dann ja, möchte ich es dir einfach übergeben und möchte ich bitten, dass du mich korrigierst. Und ich bin dann für mich auch zu dem Fazit gekommen, dass meine Grundeinstellung richtig war. Wir haben eigentlich das Haus gebraucht, weil wir 4 Pflegekinder hatten und nicht genug Platz. Und einfach, das war eigentlich so der erste Fokus, dass wir genug Platz haben, dass jeder sein eigenes Zimmer haben kann. So, das war eigentlich so unser Hauptgedanke. Ja? Ob die anderen solche Gedanken hatten, weiß ich nicht. Kann ich mich auch nicht aufspielen. Aber einfach dieser Eindruck, den ein Freund von mir eben hatte damals, der hat mich einfach ins Nachdenken gebracht. Und genau in dieser Zeit habe ich dann auch, weil ich diesen Vers kannte, habe ich auch zu Jesus gesagt, Herr Jesus, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ich auf einem Weg der Mühsal bin und bei mir und leite mich auf ewigen Wege. Und ich habe dann einfach gesagt, Herr Jesus, wenn ich falsch bin, zeig mir das. Und dann will ich auch dir Buße gegenüber tun. Aber wenn ich auf richtigen Wege bin, dann kann ich eigentlich nur glücklich und zufrieden sein. Und ich habe jetzt für mich dann festgestellt, ja, es war okay. Was andere machen, ist dann denen ja Sache. Ja? Aber wie gesagt, da kann auch keiner in mein Herz hineinschauen. Aber ich kann es mit Gott ausmachen. Und darauf kommt es an, dass ich echt, dass ich ehrlich, einfach aufrichtig auch Gott gegenüber bin. Und ich muss ihm ja nicht einmal was vormachen. Er kennt mich doch. Weißt du? Er kennt doch meine Motivation. Ich muss doch nicht sagen, ja, Jesus, und dann noch dazu beten und irgendwie meinen, ich kann Gott irgendwie täuschen. Das ist doch ein Quatsch hoch 3. Ich kann Gott nicht täuschen, weil er kennt mich eh durch und durch. Ja? Und zum Schluss, jeder von uns sollte die gleiche Frage stellen wie David. Jeder von uns sollte Gott die gleiche Frage stellen wie David. Erforsche mich Gott oder sieh, ob ich auf rechten Wege bin. Und wenn wir das tun, glaube ich, dann sind wir auch auf einem guten Weg. Denn Gott, er ist nicht nur allgegenwärtig, er ist auch allwissend. Und er ist ein großartiger Gott, der uns auf eine großartige, wunderbare, erstaunliche Art und Weise geschaffen hat. Ja. Was mir jetzt noch einfällt, das habe ich vorhin ganz vergessen. Zu der Schwangeren. Habt ihr euch nicht manches Mal schon gefragt, gerade als ihr Frauen, warum ihr schneller kalte Hände oder kalte Füße kriegt? Wie Männer? Die meisten Frauen zumindest. Mal vielleicht du nicht, Birgit, aber viele Frauen, die sagen immer, Mensch, ich habe kalte Hände. Und das merkst du auch. Oder kalte Füße, ganz schnell kalte Füße. Ja? Und interessant ist es, dass und der Körper einer Frau so geschaffen ist, dass immer der Unterleib geschützt wird. Und noch viel mehr, wenn ein Baby da ist. Das heißt, wenn es kalt ist, dann kriegen die kalte Hände, kalte Füße. Und der Körper ist sogar so, dass er sagt, okay, die können meinetwegen, sage ich jetzt mal, abfallen, absterben. Aber wichtig ist, dieses Baby ist geschützt. Und das hat Gott so in den Menschen hineingelegt. Das wirklich bis zum Schluss. Und das hat man, es gab auch wissenschaftliche, haben das also nachgeforscht und haben wirklich gemerkt gehabt, dass egal, also da waren wirklich Frauen, die sind schon wirklich kurz vorm Tod gewesen. Aber das Baby war geschützt. Das war immer die Temperatur im Mutterleib, die erforderlich war, dass das Kind überleben kann. Es ist erstaunlich, ja. Aber da, ja, das weiß ich schon lange. Ja. Aber das wird mir, da wird mir auch deutlich, was Gott da in dieses Wunderwerk Schöpfung mit hineingelegt hat. Und dass er dieses menschliche Leben, dieses Wunderwerk auch so schützt, so gut schützt, wie es irgendwie geht. Und ich glaube, dass dann einfach auch genau das, was ich davor gesagt habe, genau das, er umschließt mich, er bewahrt mich, er schützt mich. Ja? Und wenn wir einfach mit alledem, mit diesen Gedanken heimgehen, dass Gott uns auf eine großartige, gewaltige, erhabene, einfach wunderbare Art und Weise geschaffen hat. Ja, ich glaube, wenn uns das so bewusst ist, dann können wir jedes Mal, wenn wir diesen Psalm 139 lesen, einfach ein Loblied anstimmen. Ich kann es euch ehrlich sagen, als ich den vor einigen Wochen in meiner stillen Zeit gelesen habe und dann einfach mir das so richtig verinnerlicht habe, ich saß da und habe echt geheult. Und habe gesagt, Herr Jesus, es ist einfach faszinierend, was du da gemacht hast. Amen.